sogar die Weltmenschen überholt. Die sind bei 23% und Evangelikalen bei 24%. Es wird, muss man fairerweise sagen, die Statistik dadurch gefälscht, geändert, dass ja heute viele zusammenziehen, unverheiratet und auseinandergehen, und dann taucht das, diese Trennung in keiner Statistik auf. Aber was ist das für eine Erweckung, wo wir in den moralischen Maßstäben mehr und mehr vom Zeitgeist eingeholt werden? Es ist die Situation also ähnlich wie in Korinth. Man kann eben in diesen Kreisen beobachten, diese magische Vorstellung von Gott, so hat es mal John Stott in einem privaten Gespräch mir gegenüber gesagt. Wir hatten da die Möglichkeit auszutauschen, und dann sagte er letztlich, aber wie gesagt privat, er würde das nie öffentlich schreiben: "Yeah, it's true", sagte er, "the charismatics have a magic concept of God." Es stimmt, die Charismatiker haben diese magische Vorstellung von Gott. Und ich möchte euch hier noch ein Beispiel geben. Diese geistliche Kriegsführung ist ein zutiefst magisches, animistisches Verständnis. Um jemanden zu segnen, zum Beispiel in diesen Kreisen, muss man ihn anrühren. Sie glauben eben an Segnung durch Handauflegung. Paulus sagt, wir haben allen geistlichen Segen in himmlischen Örtern empfangen. Damit jetzt Zabelstein eine Erweckung bekommt, müssen wir einen Gebetsmarsch in Zabelstein organisieren. Es ist, das milde formuliert, ein Rückfall in alttestamentliche Vorstellung. Das ist ja das Gespräch unseres Herrn mit der Frau an Jakobsbrunnen. Man meinte damals bei den Samaritern, in Garizim sei die heilige Stätte. Die Juden waren natürlich überzeugt, zu Recht, nein, Jerusalem ist sie. Und dann sagt der Herr, und er kündigt hier ja einen Umbruch an: Es kommt die Zeit und ist schon jetzt. Also hier geschieht eine Änderung, dass die wahrhaftigen Anbeter Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten. Gott ist Geist, das heißt, es ist die räumliche Geografie, Topografie nicht mehr entscheidend. Ich bin jetzt dann Gott am nächsten, wenn ich meine Herzenshaltung ändere, nicht wenn ich die geografische Lage ändere. So denkt man ja auch im Islam. Für sie ist der Jerusalem die drittheiligste Stätte, und ein Gebet in Jerusalem gesprochen, habe ich es mal mit eigenen Augen gesehen, hat, glaube ich, 25.000 Mal größere Wirkung als ein Gebet an einem anderen Ort. Die größte Wirkung, 100.000 Mal oder was, 10.000 Mal, jedenfalls in dieser Größenordnung, ist Mekka, dann kommt Medina, und drittheiligste Stätte ist Jerusalem. Das ist eine magische Vorstellung. Und schaut, da hat die Zeitschrift Frisch, das ist die Zeitschrift eines Arbeitszweigs von Campus für Christus Schweiz, muss man da dazu sagen. Agape, Geschäftsbereich für Dienst im Ausland von Campus für Christus, da haben sie einen Gebetsmarsch organisiert. Da wird zunächst einmal erklärt, wie man diese Geister erkennen kann. Wenn du an deinem Körper, an einem Ort etwas in deinem Körper fühlst, überlege dir, woher du dieses Gefühl kennst. Druck auf dem Magen, wie schon als Kind, wenn man Angst hatte, kann darauf hinweisen, dass hier ein Geist der Angst herrscht. Oder das Gefühl, erbrechen zu müssen, kann auf ein unreines Gebiet hinweisen. Also man könnte jetzt fast salopp sagen, es ist zum Kotzen. Und nochmal, wenn du an einem Ort etwas in deinem Körper fühlst, hier werden Menschen als Medien missbraucht. Und dann haben sie einen Gebetseinsatz in der Schweiz gemacht, und da gingen sie auf einen Kirchturm, und wir sprachen auf jeder Turmseite der Stadt Genf Leben zu. Jetzt ist man voll in dieser Magie, nach Norden, nach Süden, Westen, Osten. Genauso geht es zum New Age. Und dann kamen sie zu dieser Stätte. Wir marschierten zu dem Ort, wo Michael Servetus unter großen Qualen verbrannt worden war. Heute steht dort ein Denkmal, das die Genfer genau 250 Jahre nach der Hinrichtung für Servetus aufgerichtet haben. Die Inschrift bringt zum Ausdruck, dass die Genfer diesen schrecklichen Irrtum verurteilen. Michael Servetus war der Entdecker des inneren Blutkreislaufes, ein Arzt, aber heretisch, er lehnte die Trinität ab, und er wurde deswegen verbrannt. Calvin wollte das verhindern, übrigens. Wenn dann, dass man ihn hinrichtet, weil die katholische Kirche hat eben, um zum Ausdruck zu bringen, dass das Ketzer sind, die Leute verbrannt. Das war ja eine ganz schlimme Hinrichtungsform. Und jetzt haben sie stellvertretend Buße getan. Zitat, als prophetischen Akt gossen wir Wein, Klammer, das Blut Jesu über die Hände zweier Genfer Teilnehmer. Den Boden, auf den der Wein tropfte, erklärten wir zu heiligem Land, wo Menschen die Wahrheit erkennen sollten. Und dann sind sie zu der Gedenkstätte, Grabstätte Calvins gepilgert. Sie haben festgestellt, er hatte zu wenig Vaterliebe. Und da haben sie ihm Vergebung zugesprochen und wir proklamierten die echte Vaterliebe Gottes. Also es liest sich wie ein Kurs mit Harry Potter. Ich pflegte ja zu sagen, Peter Wagner ist der Harry Potter der Evangelikalen. Also man ist hier voll in einem magischen Denken, es wird keine Empörung, keinen Aufschrei, keinen Aufstand geben, denn wir leben in dieser Zeit der 9. Seligpreisung, es wird alles toleriert und es ist unheimlich, was heute alles serviert werden kann. Zu unserem moralischen Bankrott noch ein Zitat von Siegfried Grossmann. Er ist ja der Bundesdirektor der Baptisten. Nach dieser Krise, wo der Vorstand geschlossen zurücktrat, wurde er dann als Bundesdirektor gewählt. Er schrieb ein Buch, das ist 10 Jahre alt, 1993 im Onken Verlag erschienen, Lebendige Liebe. Zitat, solange der Weg des Jugendlichen zur sexuellen Reife noch nicht abgeschlossen ist, sollte die Gemeinde auf keinen Fall irgendwelche Sanktionen erwägen, wie etwa das öffentliche Schuldbekenntnis oder den Gemeindeausschluss. Das gilt auch, wenn das Scheitern, Anführungszeichen, öffentlich wird, wenn es zum Beispiel eine voreheliche, Schwangerschaft eintritt. Also, moralisch bankrott. Wie in Korinth. Paulus muss sagen, tu dir selbst hinaus, wer der Böse ist. Der Bruder, der mir diese Meldung da auch zugemeldet hat, er ist selber noch ein treuer Baptist, er sagt, es war ein großes Treffen der Baptisten und da hat ein führender Mann gesagt, es bringt nichts, Gemeindezucht, sie lassen sich nicht abstrecken. Unsere jungen Leute eben aus unseren Freikirchen, nicht alle, aber eben viele, sie gehen nach den Maßstäben dieser Welt, man tut, was einem gefällt. Und es hat dann dieser Bruder, den Siegfried Grossmann, noch einen Brief geschrieben und ihn gefragt, ab welchem Lebensalter denn Matthäus 18, die Verse 15 bis 20 gelten, nämlich wo eben der Herr davon redet, dass man Gemeindezucht üben soll, und darauf gab es keine Antwort. Und andererseits will man dann eine Werkstatt des Heiligen Geistes einrichten und dann von Erweckung zu reden, wo wir moralisch hier im Westen so bankrott sind. Wenn der Geist Gottes wirkt, er bewirkt ja Buße. Der Geist wird den Menschen die Augen auftun über die Sünde, die Gerechtigkeit und das Gericht. Dann würde man in Sack und Asche Buße tun über all diese Ungereimtheiten und Unreinheiten und widergöttlichen Verstrickungen. Und wenn man darüber nicht Buße tut, und es sieht ja nicht danach aus, es ist ja eine Erfüllung von Offenbarung 9, sie taten doch nicht Buße über Unzucht, heißt es da, über ihre Zauberei, über Morde und Diebstahl und so weiter, dann kommt natürlich, wenn, die falsche Erweckung. Jetzt kommen wir eigentlich zu dem am wenigsten erfreulichen Abschnitt, Matthäus 24, Vers 12. Luther schreibt, weil die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen, wird die Liebe in vielen erkalten. Wörtlich steht da die Anomia, die Gesetzlosigkeit. Vor der Wiederkunft Jesu kommt die Zerschlagung der Ordnungen, der Gebote Gottes. Und wir sehen das ja gerade auch im ethischen Bereich, in der Familienfrage, wie jetzt systematisch die Familie ausgehebelt wird. Das ist dies eben das Kulturgut der 68er, der Kulturrevolution. Die Familie ist die Quelle alles Übels, der Hort der Unterdrückung, da müssen wir befreit werden. Und da hat sich gerade in den letzten Jahren eine verhängnisvolle Entwicklung angebahnt und beschleunigt. Ich erzähle jetzt etwas. Mir erzählte eine feine Schwester, sie ist inzwischen schon über 70 Jahre alt, sie erzählte mir von ihrem Vater, wie das ein tiefgläubiger Mann war, aber er hat Hitler nicht durchschaut. Hitler hat das Unrecht des Versailler Vertrags Der war ja diktiert vom Geist der Rache und die Arbeitslosigkeit so geschickt instrumentalisiert. Und das macht der Feind gerne, dass er eine richtige Diagnose stellt und eine falsche Therapie anbietet, dass eben viele ihn nicht durchschaut haben, gerade aus den frommen Kreisen. Und dann erzählte sie, und ich werde das nicht vergessen, wie ihr Vater an einem Abend leichenblass nach Hause kam und sagte, jetzt ist Deutschland verloren. Das war der 9. November 1938, die Reichskristallnacht. Und so war er nun doch so weit im Worte Gottes gegründet, dass er wusste, wer sich an den Juden vergreift, kommt ins Gericht Gottes. Naja, und 7 Jahre danach war Deutschland am Boden zerstört. Und genau an diese Geschichte musste ich denken. Ich sage jetzt meinen persönlichen Eindruck, ich sage das nicht dogmatisch, es muss auch nicht stimmen, aber einfach, was ich empfunden habe, als ich im Radio die Nachricht hörte, die Bundesregierung beschließt die Gleichstellung der Homosexuellen des Lebenspartnerschaftsgesetzes. Und man nennt ja in Indien den 26. Januar 2001 wegen dieses Erdbebens Black Friday, den Schwarzen Freitag. Und das war, glaube ich, der 10. November 2000, die Bundestagsdebatte zu diesem Gleichstellungsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, ein Schwarzer Freitag. Und ich habe hier einen Artikel am Montag erhalten, von diesem Matthias von Gersdorf, er ist Katholik, das ist eigentlich ein christlicher Verein, in erster Linie von Katholiken, der heißt Deutsche Vereinigung für eine christliche Kultur, und da wird aufgezeigt, wie der deutsche Staat die homosexuellen Organisationen fördert, und obwohl wir bankrott sind, listet er da auf, wie viele Steuergelder da für diese Schwulen- und Lesbenaktionen durch die jetzige Regierung, deren besonderes Ziel ja diese Gleichstellung ist, der Schwulen und Lesben unterstützt und gefördert wird. Und es erinnert an den Propheten Jesaja, Kapitel 3, Vers 9, ihrer Sünde rühmen sie sich wie die Leute von Sodom und verbergen sie nicht, wehe ihnen. Sagt Gottes Wort. Und das gehört nun auch zu diesen Schockwellen. Es war ja im Juni letzten Jahres im schwedischen Parlament eine Debatte. Und da wurde beschlossen, dass wenn man Homosexualität Sünde nennt, dass das bestraft wird. Da stand dann ein Pastor auf und sagte, ja, heißt das, wenn ich erkläre, die Bibel sagt, Homosexualität ist Sünde, ist das dann strafbar? Nein, sagte die Parlamentspräsidentin. Solange sie erklären, dass das nur die Bibel sagt, wenn sie es aber auf heute anwenden, sind sie strafbar. Und seit 1. Januar dieses Jahres ist ja dieses Gesetz in Kraft. Wie weit es jetzt abgeändert wurde, weiß ich nicht. Es hat jedenfalls, so erzählte mir jemand in der Schweiz, via E-Mail die schwedische Evangelische Allianz angefragt, was sagt er zu dem Gesetz? Die Rückmeldung war, wir haben mit diesem Gesetz sinngemäß, hieß es, keine Probleme. Also man fragt sich, wo die Evangelikalen gelandet sind, dass sie nicht merken, was sich hier anbahnt. Und das sind eigentlich genau solche Erdbeben. Das, was man jahrhundertelang nie in Frage stellte, jahrtausendelang, nichts ist natürlicher als die Polarität Mann-Frau, die Familie und so weiter. Es wird systematisch ausgehebelt. Es ist dieser Triumph des Geistes, des Falschen. Und es muss allerdings so kommen. Wir haben ja in Lukas 17 die Verse 28 bis 30 einer dieser weiteren vielen Hinweise über das zweite Kommen unseres Herrn, und da sagt unser Herr, wie sie waren in den Tagen Lots. Sie bauten, sie pflanzten, sie kauften, sie verkauften, sie freiten, sie ließen sich freien. Lukas 17, die Verse 28 bis 30. Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. An dem Tag aber, als Lot aus Sodom ging, da regnete es Feuer und Schwefel von Himmel und brachte sie alle um. Auf diese Weise wird es auch gehen an dem Tage, wenn des Menschensohn wird offenbar werden. Also das, was damals noch ein lokales Ereignis war, die Sünde Sodoms, und deswegen dieses dieser Ort lokal gerichtet wurde, das wird dann vor dem Kommen Jesu global sein. Es wird ja dann die ganze Welt mit dem Feuer des Gerichts Gottes gerichtet. Es werden also diese Zustände, die damals nur an einem Ort waren oder an zwei Orten, Sodom und Gomorra, werden weltweit vorhanden sein und tatsächlich dank Hollywood, dank Internet, dank Globalisierung wird die Sünde Sodoms weltweit gehandelt und verbreitet. Es hat, das weiß ich aus der Topic, der europäische Europaminister bei dieser Grundrechtscharta der Europäischen Union ultimativ darauf bestanden, dass jeder Gottesbezug rausgenommen wird. Wir sind gegründet auf die unverbrüchlichen Rechte von Freiheit, Gleichheit und Solidarität, also die Neuauflage der Französischen Revolution. Wie solidarisch Homo sapiens ist, der Mensch ist, hat das 20. Jahrhundert ja sehr eindrücklich bewiesen. Mit anderen Worten, wir sind fest gegründet auf etwas, was überhaupt nicht existiert. Es wird dies das monströseste und antichristlichste Gebilde in der Geschichte der Menschheit, die EU, die Europäische Sowjetunion, die der materialisierte Größenwahn der Freimaurerei, gegen alle Vernunft, gegen alle Erfahrung. Und die, die ausdrücklich geschützt sind in dieser EU-Grundrechte-Charta, sind die Schwulen, die Lesben, die Homosexuellen. Also die Neuordnung des Friedensreiches von Utopia, gegründet auf Sodom und Gomorra, das gab es noch nie. Und mir sagten dann die Anhänger der Schwärmerei, wenn man aufzeigte, ihr seht überall Erweckung, wieso geht es so bergab? Ach, das war schon immer. Liebe Freunde, von allen Kulturvölkern waren die Griechen die perversesten. Die haben praktisch all diese griechischen Denker, einschließlich Sokrates, ihre Lustknaben gehabt und so weiter. Paulus schreibt nicht zufällig an die Korinther, lasset euch nicht irreführen, weder die Götzendiener noch Ehebrecher noch die Weichlichen noch Knabenschänder, im Griechischen Arsenokoides. Das ist der Homosexuelle, der mit Männern schläft. Da hat es den aktiven und den passiven Teil. Der Passive, den nennt die Luther Weichling, Malakoi im Griechischen. Und das ist genau dieses Szenario. Und das schreibt Paulus eben nicht zufällig an die Korinther. Und so sehr die Griechen das toleriert haben und von allen eben Kulturvölkern auf moralischem Gebiet die kaputtesten waren, sie haben es toleriert, aber sie wussten, dass es nicht normal ist. Aber die Tatsache, dass man heute es als völlig normal erklärt, ja, wenn man es dann als falsch erklärt, bestraft wird, das gab es noch nie. Das ist so ein Erdbeben, das ist so eine Schockwelle. Und ich lese euch noch etwas vor, was bei mir ein ähnliches Empfinden ausgelöst hat. Denn für mich sind diese Antidiskriminierungsrichtlinien der EU genau das, was die Rassengesetze der Nazis für die Juden waren. Die Luft wird immer dünner. Ich komme mir vor wie ein Jude in den 30er Jahren. Und dann kommt wieder ein neues Rassengesetz und man merkt, Moment, man wird immer mehr eingeschränkt und die Schlinge zieht sich immer mehr zu. Das ist genau das, was sich gegenwärtig abspielt. Die wenigsten wahrgenommen haben. Ihr kennt ja meine Landwirtschaftstheologie, die Theologia Agricultura. Was haben die Menschen, die Kartoffel gemeinsam? Beiden gehen die Augen auf, wenn sie im Dreck sitzen. Das ist die Geschichte des Homo sapiens. Der Mensch ist nicht mündig, sondern sündig. Und ich war mehr oder weniger dabei, friedlich einzuschlafen, hatte noch unsere Tageszeitung aufgeschlagen und war gerade dabei einzunicken und dann las ich eine Meldung, die war im Original genauso groß wie auf dieser Kopie. Diskriminierende Anzeige. Und da steht, bereits eine nicht geschlechtsneutral formulierte Stellenanzeige kann eine erhebliche Schadenssatzforderung einer abgelehnten Bewerberin gegen das Unternehmen begründen. Und da musste eine Firma in Frankfurt 5.400 D-Mark Schadenersatz zahlen, weil die Stellenanzeige nicht geschlechtsneutral formuliert war. Das ist das Ende der Gewissensfreiheit. Der Anfang vom Ende. Man wird nicht bestraft heute, wenn man das Haschisch hat, wenn man das ungeborene Mutterleib meuchelt, Das sind alles Menschenrechte inzwischen geworden. Man wird bestraft wegen einer nicht geschlechtsneutral formulierten Stellenanzeige. Das ist die neue Weltordnung, wo es die von Gott gegebenen Unterschiede nicht mehr geben darf, wo es zu dieser absoluten Gleichstellung kommt. Und wisst ihr, wo die Endstation der Antidiskriminierung ist? Nachzulesen, Offenbarung 13, Vers 15. Wir kriegen alle die Zahl des Tieres. Wir sind alle gleichgestellt. Jeder hat dieselbe Nummer. Es gibt keine Unterschiede mehr, niemand ist mehr diskriminiert und wir sind dann endgültig in der Zwangsjacke Luzifers. Das ist die Endstation der großen Toleranz, der Antidiskriminierungswelle, die direkt vor unseren Augen sich manifestiert und durch eine Regierung vorangetrieben wird, die die antichristlichste ist, die man sich überhaupt vorstellen kann. Dass ein Mann wie Schröder sich rühmen kann, dass dadurch, dass er mit der vierten Frau verheiratet ist, er steht ja im Guinness-Buch der Rekorde als der meistgeschiedene Bundeskanzler weltweit, und unser Joschka Fischer ist ja auch mit der vierten Frau verheiratet, und im Englischen sagt man the Minister of Foreign Affairs, und das Wort Foreign kann man weglassen, er ist der Minister of Affairs inzwischen, dass der sich rühmen kann, dass er dadurch den normalen Bürger näher steht, das ist schon so der Triumph des Bösen, wie es der zweite Thessalonicher Brief voraussagt. Man kann das nur noch antichristlich einordnen in dieser Zeit. Durch die Macht der Medien, die in widergöttlichen Händen sind und die genau das fördern, was Lüge und Niedertracht ist und Unmoral und Perversion, und das wird dann als progressiv und dergleichen bezeichnet. Also das sind, fürchte ich, es sollen ja bis Ende Juli diese Antidiskriminierungsgesetze verbindlich festgelegt werden. Womöglich die letzten Wochen, die wir noch haben, der persönlichen Meinungsfreiheit. Und es ist dann nur eine Frage der Zeit, wenn mich dann einer hört zu reden, dass der mich anzeigt, weil er diskriminiert worden ist, und es ist dann der Sachverhalt genau umgekehrt. Wenn ich angezeigt werde, nicht der muss beweisen, dass ich ihn diskriminiert habe, sondern ich muss es dann beweisen. Und da schrieb dann eine Zeitschrift, Deutschland wird wieder totalitär. Und ich werde nicht vergessen, wie ich diese Kassette hörte von Wilhelm Busch, meine Erfahrungen mit der Gestapo, und er sagte, ich möchte darüber berichten, nicht um zu zeigen, was ich für ein großer Held war, sondern weil die Bibel sagt, dass so ein totalitäres System wieder kommen wird. Und man konnte sich das in den 60er und 70er Jahren ja nicht vorstellen, aber jetzt wird es immer mehr greifbar, obwohl es viele überhaupt noch nicht kennen, weil wir immer noch diesen Überfluss haben, es uns immer noch im Vergleich zu anderen Ländern unglaublich gut geht. Und von daher eingelullt und vernebelt worden sind. Und dass eben ein Mann wie Wowereit sich in Berlin hinstellen kann und sagen, ich bin schwul und das ist auch gut so, und dann kriegt er frenetischen Applaus von seinen Parteigenossen und Genossinnen, das sind geistliche Erdbeben. Was wäre gewesen, wenn der Mann gesagt hätte, ich bin Christ und das ist auch gut so? Wären wahrscheinlich eisige Kälte und peinliches Schweigen entgegengeströmt, oder wie man das formulieren mag. Also wenn ich mir diesen Zeiten, wo die Dinge auf den Kopf gestellt werden, und wir haben dieses Wort Verführung also viermal in Matthäus 24, wir haben es als Generalüberschrift Vers 4, wir haben es im politischen Bereich Vers 5, es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus, werden viele verführen, messianische Gestalten mit diesem Sendungsbewusstsein, folgt uns nach, wir schaffen die neue Weltordnung, wir schaffen das Tausendjährige Reich, wir schaffen das Friedensreich, und sie haben viele verführt, sie waren erfolgreich, und während die Menschen vom Paradies sprachen, sind sie in die Hölle gestürzt, aber aus der Geschichte kann man lernen, dass die Menschen aus der Geschichte nichts gelernt haben. Die Verführung kommt im pneumatischen Bereich, die falschen Propheten, und sie werden viele verführen, und das haben wir ja gestern ausführlich aufgezeigt und heute eben noch diesen Nachtrag, wie sie jetzt zum Teil selber zugeben, es haben sich unsere Weissagungen nicht erfüllt, man steht ja auch im völligen Kollisionskurs zum Worte Gottes, der Jesus sagt, ja, wenn des Menschen Sohn kommen wird, meinest du, wir den Glauben finden auf Erden. Das ist der biblische Realismus. Und diese klassischen christlichen Tugenden wie Glaube und Liebe, die Liebe wird in vielen erkalten, das lesen wir gerade in diesem Vers, den wir hier betrachten, Vers 12. Die Ungerechtigkeit, die Anomie, die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen, Die Liebe wird in Finn erkalten. Und hier steht nicht das Wort Verführung, aber an diesem Beispiel von Siegfried Grossmann, man soll ja keine Gemeindezucht üben, wenn Bärchen unverheiratet zusammenleben. Als ich gläubig wurde, 68, wussten die Weltmenschen noch, dass es falsch ist. Sie haben es natürlich gemacht, dass sie zusammenlebten, aber sie wussten wenigstens noch, dass es falsch ist. Heute wissen das nicht mal mehr die Frommen. Also wir haben einen phänomenalen moralischen Niedergang. Wir haben auf christlichem Gebiet fast all die Posten, die mal doch das Abendland geprägt haben von den Geboten Gottes her, systematisch verloren, sei es Familie, sei es das Lustprinzip, sei es das Tötungsprinzip mit den Ungeborenen, sei es eben auf diesem moralischen Gebiet. Und dann spricht man ständig von Erweckung. Und der Elsel jetzt bei diesem Treffen in Berlin, den Pfingst-Europa-Kongress, es kommt die Erweckung. Liebe Freunde, wir sind Augenzeugen einer Erweckung. Es ist nur eine New Age-Erweckung. Es ist eine Okkult-Erweckung. Harry Potter, ich wiederhole mich hier, ist da nur die Spitze des Eisbergs. Die Erfüllung von 2. Timotheus 4, die Verse 3 bis 4, wo Paulus sagt, predige das Wort zur Zeit und zur Unzeit, denn es wird eine Zeit kommen, wo sie die gesunde Lehre nicht leiden wollen, sondern sie werden sich Lehrer aufladen, wonach ihnen die Ohren jücken und sich von der Wahrheit zu den Fabeln kehren. Das steht im Griechischen Mythos, die Mythoi. Fünfmal steht das Wort Mythos, Fabeln im Neuen Testament. Es ist immer negativ. Vor der Wiederkunft Jesu kommt die Renaissance der Märchen, Mythen und Fabelwelt. Mit Tolkien als Schlüsselfigur. Mit Tolkien beginnt diese Lawine. Er ist der Vater dieser Fantasy-Strömung in den 70er Jahren, beginnt diese Lawine ins Rollen zu geraten und jetzt reißt es praktisch alles mit. Also in diesen Zeiten leben wir und es steht also in Vers 12 nicht das Wort der Verführung, aber der Zeitgeist beeinflusst immer mehr unsere Gemeinden und wir haben jetzt immer mehr auf moralischem Gebiet diese Probleme. Scheidung, Ehebruch, das geschieht immer häufiger und ich darf das hier sagen, es möge nicht so verstanden werden, als gelte das nur für die, als gelte das nur für diese Kreise und für uns nicht und als gelte das dort für alle und es hat auch in diesen Strömungen echte und treue Geschwister, es bezieht sich das in erster Linie auf die Hierarchie, aber man hat mir im Zusammenhang mit diesen schwarmgeistigen Strömungen weltweit drei Dinge geglaubt. Das erste, das Phänomen der Spaltung. Das zweite ist sexuelle Sünden, weil es eben so stark über die Gefühlsschiene läuft. Und das dritte ist unwahrhaftig. Und das darüber regt man sich auch in evangelikalen Kreisen immer weniger auf, weil eben dieser Geist der Unwahrhaftigkeit allmählich auch immer mehr bei uns selber eingesickert ist. Und wir leben auch in einer Zeit, wo eine heidnische Form des Gottesdienstes immer mehr propagiert wird, gerade auch durch diese Lobpreis- und Worship-Gottesdienste, jetzt das Wort Lobpreis ist ja mal positiv, aber bei manchen wird man mehr erinnert an den Tanz um das goldene Kalb, an eine seelische Selbstbefriedigung, denn an einen biblischen Lobpreis. Und wir sehen auch immer mehr, wie die Irrationalität um sich greift. Und lasst mich das hier noch aus 1. Korinther 12, ich habe das ja auch in meinem Büchlein aufgezeigt, erwähnen. Paulus gibt in den ersten drei Versen das Kennzeichen, wie man die echten von den falschen Gaben unterscheiden kann. 1. Korinther 12, die ersten drei Verse, und da sagt Paulus in Vers 2, ihr wisst doch, als ihr Heiden waret, zog es euch mit Macht zu den stummen Götzen. Im Griechischen Aphonos, der Götze ist stumm. Im Heidentum ist man der Gottheit umso näher, je mehr man außer sich ist. Ekstatisch, Ekstasis wörtlich außer sich gestellt. Im biblischen Christentum geht geistliche Erkenntnis immer über den Sinn des Menschen, nicht über das Gefühl. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Geistliche Erkenntnis geht immer über den Sinn des Menschen, über den Nous, nicht über das Gefühl. Und heute, ähnlich wie im Heidentum, versucht man eine Ekstase zu erreichen, eine seelische Begeisterung, die man dann mit Wirkungen des Heiligen Geistes verwechselt. Wir leben in einer Zeit, wo man buchstäblich solche Dinge verwechselt. Entschuldigt mich einen Moment, das hat mir mein Bruder aus Wien kürzlich zugemailt. Und der hat im Zuge des Lobpreis die Vineyard ins Internet reingestellt. Sie haben da bei einer Esoterikmesse einen Stand. Wir machen Lobpreis regelmäßig am Stand mit Gitarre in der Frühe, am Abend und zwischendurch, wenn es passt. Am Sonntag ist eine Wahrsagerin zu uns gekommen und hat angefangen, mit uns zur Musik zu tanzen. Die anderen Aussteller waren begeistert über die fröhliche Stimmung. Sie ist sogar Krebskranke und sie scheint eine prophetische Gabe zu haben. Wer weiß, was Gott aus seinem Geist in ihrem Leben jetzt schon bewirkt hat. Wir beten dafür, dass sie wieder zum Herrn zurückfindet. Die merken nicht, wie das genau auf gleicher Ebene läuft. Versteht ihr? Deswegen sprechen die Charismatiker ständig von Erweckung, weil das ist eine New Age, das ist eine okkulte Erweckung. Das ist ihr Geist. Und der ist ja auch tatsächlich im Vormarsch. Und das war bei diesem Gemeindewachstumskongress in Nürnberg. Da hat einer von diesen Kansas City-Propheten hat ja die Anwesenden aufgefordert, das war ein gewisser Phil Elston, wenn man ihm die Handflächen zeigt, dann kann er besser weissagen. Und dann standen die Leute auf, zeigten ihre Handflächen, begannen zu weissagen. Und das war laut Friedrich Ashoff die Gabe der Weissagung. Also wir leben in dieser Zeit, wo diese Okkultphänomene als charismatische Gaben gehandelt werden. Und was ich da zitieren wollte aus Idea, da hat jemand gesprochen, ein gewisser Rainer Stuhlmann am Kirchentag bei den Homosexuellen und Kirche, und er sagte, es war ein Fehler der Reformation, dass sie die Erotik zurückgedrängt hat. Wir sollen ja Gott lieben mit ganzer Kraft. Genauso argumentieren diese Anhänger dieser Worship- und Lobpreisströmungen. Gott hat uns ja die Gefühle geschenkt und jetzt sollen wir Gott lieben eben mit unseren ganzen Menschen. Und hier wird also Eros mit Agape, Psyche mit Pneuma, Licht mit Finsternis und letztlich dann Heiland mit dem Henker verwechselt. In dieser Zeit leben wir. Also zurück zu 1. Korinther 12, Vers 2. Ihr zog euch mit Macht zu den stummen Götzen. Im Heidentum gibt es keine intelligente Kommunikation. Man muss unter die Macht des Geistes geraten, man muss außer sich geraten, man muss in diese Berauschung geraten. Und man kann diesen Zustand erreichen, zum Beispiel durch ständig wiederholte rhythmische Musik, durch gewisse Körperbewegungen. Also das 1. Könige 18, dieser Baalskult, wie sie da hüpfen um den Altar, das ist so ein typisch heidnischer Gottesdienst, bis die Ekstase kommt, bis sie wörtlich begannen zu weissagen. Man kann das durch Alkohol erreichen, durch eine gewisse Lautstärke, durch gewisse Bewegungen. Die sind jetzt nicht immer falsch, aber wenn die sich ständig wiederholen, dann kommt es eben zu diesem veränderten Bewusstseinszustand. Und unsere jungen Leute sagen, wir haben modernen Gottesdienst. Liebe Freunde, es ist nicht modern, es ist uralt. So dienten die Heiden ihren Götzen zur Zeit des Apostels Paulus in den Mysterienreligionen. Und deswegen erklärt Paulus in 1. Korinther 14 ab Vers 6 bis 19, das ist der Duktus, das ist die Betonung, es muss verstanden werden. Vers 6, wenn ich zu euch käme, redet in Zungen, was werde ich euch nütze? Ihr werdet in den Wind reden. Wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, werden wir zum Streite rüsten. Und der andere wird nicht davon erbaut. Die Leute denken, ihr seid von Sinnen. Es ist das Hauptthema von Vers 6 bis 19. Es muss verstanden werden. Denn die Korinther durch ihren kindischen Zustand und durch ihren heidnischen Hintergrund, ähnlich wie wir heute, sie dachten, hauptsächlich, ich habe eine ekstatische Erfahrung, sei es Gelächter, sei es Umfall, sei es irgendwas, dann bin ich meiner Gottheit am nächsten. Bis dahin, dass sie in diesem erhöhten Zustand Jesus sogar verflucht haben. Deswegen sagt Paulus, nein, auch wenn dich ein anderer Geist reitet, das ist nicht der Heilige Geist. Niemand kann Jesus den Herrn heißen ohne den Heiligen Geist und niemand kann Jesus verfluchen, durch den Heiligen Geist. Und damit bezieht er sich auf diese ekstatische Reden. Das heißt nicht, dass wenn jemand sagt, Jesus ist mein Herr, er deswegen Kind Gottes sein muss. Der Herr sagte, es werden viele zu mir sagen, Herr, Herr. Aber die waren so verrückt nach irgendeiner ekstatischen Erfahrung und dann waren sie außer sich und dann haben sie zum Teil auch damit Jesus verflucht, aber weil das eben übernatürlich war, war es göttlich. Und das ist eine heidnische Einstellung. Man hat mir gesagt, bevor ich nach Peru kam, Alexander, nimm dich in Acht, der Peruaner hält jedes übernatürliches Phänomen für göttlich. Und wenn jetzt eine Heilung geschieht, dann war die von Gott. Also die Verführung geschieht in diesem pneumatischen Bereich, sie geschieht im moralischen Bereich. Und wie ein Verkündiger sagte, wenn Gott den Westen schont, müsste er sich bei Sodom und Gomorra entschuldigen. Und das wird er ganz sicher nicht tun. Wir sind schlimmer geworden als Sodom und Gomorra. Wir propagieren jetzt sogar diese Sünde Sodoms als etwas völlig Normales. Es darf nicht mehr diskriminiert werden. Es muss bi-, trans-, homo- und Heterosexualität nach den neuen Richtlinien im Schulunterricht als völlig neutral und wertfrei hingestellt werden. Man wird sogar, das habe ich hier gelesen, eine Kopie habe ich noch, die dürft ihr euch dann nehmen, aufgefordert, es sollen die jungen Menschen ihr homosexuelles Potenzial erkennen. Also man ist fassungslos. Und dann von Erweckung reden. Dann von Erweckung reden. Da muss man also wirklich schrecklich vernebelt sein. Und es erfüllt sich vielmehr das, was wir schon erwähnt haben, 2. Thessalonicher 2, Vers 11. Gott schickt eine kräftige Macht der Verführung, dass sie glauben der Lügen. Wir können aufschlagen, 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 3. Paulus sagt in Vers 1, 2. Thessalonicher 2, Vers 1, es sind uns bekannte Stellen, was das Kommen unseres Herrn Jesus angeht und unsere Vereinigung mit ihm, unsere Episynagoge, also unsere Hinversammlung zu ihm. Vers 3, lasset euch von niemand verführen. Hier haben wir die Parallele zu der Wiederkunftsrede unseres Herrn. Auch er leitet es mit Verführung ein. Er gebraucht im Griechischen ein stärkeres Wort hier für Verführung als das, was wir in Matthäus 24 lesen. Bei uns steht beide Male nur Verführung. Das Wort Verführung, Matthäus 24, das Wort Planao, das heißt umherwandern und irren, ziellos. Und hier, dieses Wort heißt so in den Irrtum hineingesogen werden. Lasst euch von niemand verführen, in keinerlei Weise, denn er kommt nicht, dieser Tag des Herrn. Es sei denn, dass zuvor die weltweite Erweckung komme und offenbart werde der Mensch des Heils. So lesen viele ihre Bibel. Ja, vor der Wiederkunft Jesu kommt doch die große Geistesausgießung. Heute erfüllt sich doch Joel vor unseren Augen. Darüber werden wir heute Abend mehr sagen. Es kommt der Abfall, es wird offenbart der Mensch der Anomia, der Gesetzlosigkeit. Und nochmals, das, was da geschehen ist bei der Bundestagswahl, dass man sich seiner Scheidungen und Ehebrüche rühmt. Man spricht ja heute von einer seriellen Monogamie. Oder graduellen Polygamie. Das ist der Mensch der Sünde. Das ist schon so eine diabolische Vorschattung. In diesen Zeiten leben wir und dann der Frevel wird auftreten mit lügenhaften Kräften, Zeichen, Wundern, mit allerlei Verführung, das ist das Lutherdeutsch, das heißt jeglicher Form der Verführung durch diese Zeichen, Wunder. Darum senden ihn Gott auch kräftige Irrtümer, dass sie glauben der Lüge. Und dann kommt die Verführung zurück zu Matthäus 24, das vierte und letzte Mal durch übernatürliche Manifestationen. Denn manche falsche Christusse und falsche Propheten werden aufstehen und große Zeichen Wunder tun, sodass, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführt würden. Die Anhänger dieser Strömungen, sie zitieren gewöhnlich Apostelgeschichte, sie zitieren die Joelstelle, Apostelgeschichte 2, man zitiert Markus 16, die Zeichen folgen denen, die da glauben, ab Vers 17. Und da sage ich sehr gut und schön, nur das ist der Beginn der Gemeinde. Wir leben nicht in der Zeit der Urgemeinde, wir versammeln uns nicht wie die Urgemeinde in der Halle Salomos, wir bringen nicht wie Paulus ein Reinigungsopfer im Tempel, Apostelgeschichte 21 nachzulesen.
Wir leben in der Zeit, die der Wiederkunft Jesu vorausgeht. Um zu wissen, was heute läuft, müssen wir dort nachlesen, wo die Bibel über das zweite Kommen Jesu redet. Und jetzt überprüft das, was ich hier sage. Nehmt das nicht einfach, nur weil es hier von der Kanzel verkündigt wird. In den Abschnitten, wo die Schrift über das zweite Kommen Jesu redet, also Matthäus 24, 2. Thessalonicher, 2. Petrus, 2. Timotheus, Offenbarung und so weiter, wenn in diesen Abschnitten Zeichen und Wunder erwähnt werden, steht das nie neutral, steht das nie positiv, sondern immer in Verbindung mit Verführung. Ein Kennzeichen am Ende der Tage wird nicht nur diese Anomie, diese Gesetzlosigkeit, diese Sodom und Gomorra sein, die Zerschlagung der Familie, an der jetzt unsere Gesellschaft buchstäblich auseinanderbricht. Wir sind Augenzeugen, wie die Gesellschaft vor die Hunde geht. Wir sind Schlusslicht geworden im wirtschaftlichen Wachstum, von all den EU-Ländern. Wir sind moralisch bankrott, wir sind finanziell bankrott. Das geht auch immer parallel. Die Sünde ist der Leute verderben. Das darf man natürlich heute nicht mehr laut sagen. Wir sind ja schlauer als Gott und sein Wort. Ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Wir haben eine Neuauflage davon. Wir sind inzwischen auf DDR-Leitebene wiedervereinigt worden, ohne dass wir es gemerkt haben. Wir haben eine Neuauflage genau von dieser Devise. Und können dann ebenfalls in Anspruch nehmen, ohne Sonnenschein und Gott macht die BRD bankrott. Wie es dann abgewandelt jemand anderer noch zu DDR-Zeiten geschrieben hat. Am Ende der Tage wird also nicht nur ein Kennzeichen sein, diese Gesetzlosigkeit, sondern eine zunehmende Betonung der Zeichen und Wunder in der Macht der Verführung. Die Bibel lehrt nicht, dass die Gläubigen am Ende der Tage Zeichen und Wunder tun werden, sondern womöglich durch Zeichen und Wunder verführt werden. Und das ist schon ein Unterschied. Und darüber dann heute Abend mehr, wie sie dann über diese Joel-Stelle, über diese Stelle aus 2. Thessalonicher 2, Vers 11, immer diese Joel-Stelle darüber halten, das erfüllt sich heute und in Wirklichkeit werden diese kräftigen Irrtümer vor unseren Augen manifest. Aber jetzt noch ein positiver Hinweis, positiv aus menschlicher Perspektive. Das ist eine Lieblingsstelle von Winrichs Chefbuch, Matthäus 24, Vers 14. Es wird gepredigt werden, dieses Reich, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker und dann wird das Ende kommen. Und das sieht man nun auch, liebe Geschwister, dass nicht in Europa, das ist das Grab der Missionare, aber in praktisch allen anderen Kontinenten zum Teil eine unglaubliche Offenheit ist für das Evangelium. Das Problem ist, man hat kaum Älteste, man hat kaum Lehrer, man hat kaum Leute, die im Wort Gottes gegründet sind. Es gibt also diese große weltweite Verwirrung, es brechen dann auch falsche Lehren ein. Aber Stämme wie in Äthiopien, so erzählt uns wenig Chefbuch, deren Namen ich vorher nie gehört hatte, die traditionell missionsfeindlich waren, die sagen auf einmal, schickt uns Missionare, die uns von dem Gott berichten, der seinen einzigen Sohn geschickt hat, damit wir mit ihm versöhnt werden können. Da ist zum Teil eine Offenheit, manchmal bekehren sich ganze Stämme. Nun, das sind jetzt nicht Millionen, das sind Hundert, das sind Tausende. In den anderen, gerade dort, wo das Evangelium war, diesen anderen Teilen der Erde, ist immer noch dieser große Abfall, aber Gott wendet sich ab, hat man den Eindruck, wendet sich ganz anderen Völkern zu, auch diese Offenheit jetzt in den ehemaligen Ländern des Sowjetblocks, obwohl das auch zurückgeht, obwohl da auch jetzt Verfolgung, Widerstand, besonders in diesen muslimisch geprägten zunimmt. Aber wenn ich denke an die Ukraine, welch andere Offenheit und Bereitschaft da noch dem Worte Gottes zuzuhören. Also auch das sehen wir, so dass man am liebsten sagen möchte, wie man es liest in Apostelgeschichte 13, wo Paulus sagt, euch musste zuerst das Wort Gottes verkündigt werden, den Juden. Da ihr euch des ewigen Lebens nicht für würdig achtet, gehen wir rein zu den Heiden. Deutschland, du hast jahrhundertelang das Evangelium gehabt, ihr achtet euch des ewigen Lebens nicht für würdig, das kann man immer mehr so sagen, natürlich immer noch mit Ausnahmen, wir gehen dorthin, wo man es gerne hören möchte. Und nicht einmal alles zunächst in Frage stellen. Liebe Freunde, das ist leider nicht übertrieben. Es war im Lutherjahr, wann war das? 1983, 500. Geburtstag Martin Luthers, die Frage gestellt, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Und dann war die Antwort, diese Frage ist heute nicht mehr aktuell. Ihr achtet euch des ewigen Lebens nicht für würdig. Jetzt, was ich jetzt sage, ist vom Standpunkt einer Bibelarbeit interessant. allerdings schrecklich. Wie geht das weiter? Das, was der Herr anstößt, Erdbeben, Plagen oder Seuchen, Verführung, Verfolgung, das kommt im Buch der Offenbarung zu seinen apokalyptischen Höhepunkt. Offenbarung 16, Vers 18. Es wurden Blitze und Stimmen und Donner, Offenbarung 16, Vers 18. Es war ein großes Erdbeben, wie solches nicht gewesen ist, seit Menschen auf Erden gewesen sind, solch Erdbeben so groß. Der Herr sagt, es werden sein Erdbeben, in Lukas, in seiner Parallelrede, große Erdbeben. In Offenbarung kommt es zum apokalyptischen Höhepunkt, ein Erdbeben wie noch nie zuvor. Wie sieht es aus mit den Plagen? Offenbarung 9, von diesen Plagen ward getötet der dritte Teil der Menschen. Auch die kommen zu ihrem schrecklichen apokalyptischen Höhepunkt. Wie sieht es aus mit der Verführung? Offenbarung 12, Vers 9, es ward gestürzt der Teufel, der Drache, die alte Schlange, der die ganze Welt verführt, im Griechen steht dafür ganze Welt, Oikumene, er verführt die ganze Ökumene, nun, das hätte man fast auch so gewusst. Und Offenbarung 13, Vers 13 und 14, der falsche Prophet, er verführt die auf Erden durch die Zeichen. Da haben wir es wieder. Und er tut große Zeichen. Offenbarung 13, Verse 13 und 14. Verführt die auf Erden wohnen durch die Zeichen. Und es tut große Zeichen, es macht Feuer von Himmel fallen. Und wenn die Bibel das so oft wiederholt, steht dann auch Offenbarung 19, also das Buch der Offenbarung, dann heißt das nicht, wie unsere liberalen Theologen sagen, dass da mehrere Redakteure daran gearbeitet haben, sondern dass es ihr besonders wichtig ist und sie besonderen Schwerpunkt und besondere Betonung darauf legt. So wie etwas, das mir wichtig ist, sage ich dann meiner Frau öfters, du vergiss ja nicht, die Kirschen mitzubringen. Also, gell, du bringst die Kirschen mit, nicht? Du vergisst sie ja nicht, denn bei Kirschen, na gut. Also, das habe ich jetzt so humorvoll da eingeschoben. Und wie sieht es dann aus mit der Verfolgung? Auch die kommt zu ihrem apokalyptischen Höhepunkt. Kapitel 13, Vers 15, das Offenbarung 13, Vers 15, das Tier tötet gnadenlos alle, die es nicht anbeten wollen. Wir werden da alle nummeriert und die Toleranz, die große Toleranz, die hier nichts anderes ist als eine Intoleranz gegen die Wahrheit. Diese Toleranz verbindet sich mit jeder Lüge, nur nicht mehr mit der Wahrheit, die wir heute haben. Die zeigt dann ihr ungeschminktes Gesicht. Zwei Dinge zum Abschluss. Es hat ja Bill Clinton alles daran gesetzt, in die Geschichte der Präsidenten nicht unbedingt als meineidiger Ehebrecher einzugehen und notorischer Lügner, sondern als großer Friedenspräsident, und er hat einen Druck wie noch nie zuvor auf Jerusalem ausgeübt, auf die Juden, damit sie sich doch endlich mit den Palästinensern versöhnen, und dann schien es so, als würde tatsächlich dieser Friedensschluss zustande kommen. Der Sprecher des Weißen Hauses, der war sprachlos, was Ehud Barak bereit war, preiszugeben. Und dann scheiterte es an der Haltung Arafats, der Kommentar von Clinton, it's frustrating. Und dann hat ja am 28. September Sharon, aber mit Absprache der palästinensischen Autonomiebehörde, 28. September 2000 den Tempelberg besucht, und am nächsten Tag, am Freitag, explodierte und es kam zur El-Aqsa-Intifada. Es schien so greifbar nahe und auf einmal war es wieder zerstoben. Und dann haben dann zwei Leute in unserer Tageszeitung Sacharja 12 zitiert, wo Gott sagt, ich mache Jerusalem zum Taumelkelch für alle Völker. Er wird ein Laststein werden, alle, die ihn wegheben wollen, werden sich daran wundreißen, denn ich will alle Völker auf Erden gegen Jerusalem versammeln. Und Gott sagt, ihr werdet das Problem Jerusalem nicht lösen können. Also wir sehen wirklich, wie sich das Wort Gottes aktuell vor unseren Augen erfüllt, wie Israel, Jerusalem immer mehr zum Laststein für die Völker wird. Jetzt versucht es ja George Bush, und wir sehen ja all diese Spannungen. Man erkennt nicht, dass es hier nicht um humanistische Vorstellungen geht, sondern um religiöse Gründe, einen Kampf mit dem Geist des Islam und mit dem Geist des Judentums bzw. der Bibel. Und die zwei sind nicht versöhnbar. Lass mich mit Folgendem abschließen. Gott hat Möglichkeiten, auch in all diesen Krisen über die Maßen zu bewahren. Und was ich jetzt erzähle, das klang mir so unglaublich, dass ich gewartet habe, bis die Person, die es selber an sich erlebt hat, neben mir saß. Weil es gibt auch dieses christliche Jägerlatein, und ich musste zur Kenntnis nehmen, dass gerade auch in schwarmgeistigen Kreisen man manchmal nach der Devise vorgeht, der Zweck heiligt die Mittel, und da werden Bekehrungen und Wunder erzählt zur Stärkung des Glaubens, die sich gar nicht abgespielt haben. Das hängt zusammen mit diesen Jahrhundertbeben, diesen schwarzen Freitag, dieses Butschbeben, wie es benannt wurde. Und es trafen sich am Tag vorher in einem Hotel in der Stadt Gandidan, die diesem Epizentrum des Bebens noch näher war als diese Stadt Butch, nach der es dann benannt wurde, 28 Missionare von den verschiedensten Denominationen. Sie waren zusammengekommen, um strategisch zu überlegen, wie können wir die Kutsch-Leute erreichen. Das ist so ein muslimischer Stamm zu Pakistan, wo man keinen Christen kennt. Und wir glauben ja auch das, was im Buch der Offenbarung steht, dass dann vor dem Thron des Lammes aus allen Sprachen, Völkern, Nationen, Stämmen und Zungen das Lamm anbeten werden. Und während diese Leute ausgetilgt wurden, es wäre von dieser Strategie her wirklich eine entscheidende Weichenstellung verhindert worden. Und dann erzählte mir dieser Benjamin David Christian Folgendes. Wir saßen da am Morgen zusammen. Es kam die Nachricht vom Hotelleiter, er hat sich entschuldigt, es gibt Schwierigkeiten, normalerweise wird das Frühstück im Parterre eingenommen, aber es gibt Schwierigkeiten und es wird in ihren Stockwerken serviert. Und da standen sie im vierten Stock zusammen und auf einmal war ein Dröhnen in der Luft. Und wir dachten, kommt ein Flugzeug, auf einmal schwankte das Hotel derartig, ich fiel in den Treppengang hinein, sagte mir, ich sprang auf, ich wusste noch immer nicht, was los war. Dann stieg Staub auf, man konnte sich gar nicht mehr sehen, es fielen die Fliesen herab und es kam über uns eine Furcht und wir fingen an zu schreien, zu beten und auf einmal war ein tiefer Friede. Und da war Folgendes passiert, da war dieses Hotel, die ersten zwei Stockwerke eingebrochen, war wie ein riesiger Aufzug herabgekommen und blieb wie der schiefe Turm von Pisa stehen. Die sind voller Entsetzen aus dem dritten Stock, der dann zu Parterre geworden war, hinaus und wollten losrennen und sahen den Umkreis von 10 Kilometern oder was, stand kein Gebäude mehr. Und dann merkten sie, das geht nicht mit rechten Dingen zu, sind zurückgekehrt, haben ihr Gepäck geholt, haben es vor dem Hotel abgestellt und haben Gott gedankt, dass er sie so unglaublich bewahrt hat. Also Gott hat Mittel und Wege auch in diesen Krisen einzugreifen, uns zu bewahren, wenn es sein Wille ist. Wir haben einen starken Gott. Nochmals, wenn ihr dies alles seht, erhebet eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Ich bete noch zum Abschluss. Herr Jesus, so wollen wir dir danken, dass du ein mächtiger Gott bist. Du bist der Herr der Geschichte und du hast das letzte Wort. Du bist der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Du bist und bleibst der große Held und große Sieger und du mögest schenken, dass wir treu erfunden werden, die verbleibende Zeit noch auskaufen. Schenk, dass dein Wort auch ein Segen sein darf an unseren Herzen. Wir bitten es in deinen kostbaren Namen. Segne meine lieben Geschwister, segne meine Zuhörer und du mögest das gute Werk, das du begonnen hast, zu Ende führen, zu deiner Verherrlichung. Amen.